Deutschlandfunk. Hintergrund.
Hafer im Kaffee. Wie pflanzliche Ersatzgetränke das System Milch verändern. Eine Sendung von Matthias von Lieben.
An einem sonnigen Montag Anfang August nimmt Paavo Günther vor einem alten Hof im brandenburgischen Ort Ketzür die neue Lieferung entgegen. Ein Mitarbeiter einer Mühle aus dem Spreewald hat in seinem LKW den wichtigsten Rohstoff für Günthers junges Unternehmen Hafelmi geladen.
Haferflocken!
Genau. 800 Kilogramm Biolandhafer von regionalen Landwirten und Landwirtinnen, verpackt in großen Papiertüten, gestapelt auf einer Europalette. Später einmal werden daraus ca. 6200 Liter Haferdrink entstehen, den Günther seit Mai in den Räumlichkeiten der Mosterei von Co-Vorstand Achim Fissinger produziert. Als pflanzliche Alternative und Konkurrenz zur Kuhmilch. Heute ist zugleich Produktionstag und Paavo Günther steht nun vor einer gefliesten Wand zwischen silbernen Maschinen und Schläuchen und leitet einen Kollegen an.
Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Man hat halt Wasser, das wird mit Hafer vermischt. Man will ja ein Produkt dann herstellen, was eben auch erhitzt wurde, um es ein bisschen haltbar zu machen. Bei diesem Prozess wird der Hafer halt sehr dickflüssig. Und um das zu verhindern und um eben auch einige Produkteigenschaften zu verändern, nutzt man dann halt Enzyme. Und dann wird das eben filtriert und am Ende dann nochmal erhitzt und dann eben abgefüllt.
Abgefüllt wird der fertige Drink in Mehrwegglasflaschen. Anschließend gekühlt, bevor er in den Vertrieb gehen kann. Geliefert wird der Haferdrink nur in Regionen, die sich in maximal 300 Kilometer Umkreis befinden. Mittlerweile ist das Produkt in ausgewählten Bio- und Unverpacktläden in Sachsen, im thüringischen Erfurt und in Berlin zu erhalten. Mit dem Konzept hatte sich Paavo Günther 2017 an der Hochschule Eberswalde beworben, an der er derzeit seinen Master in nachhaltiger Unternehmensführung beendet.
Gerade Hafer ist ja was hier auch angebaut wird. Da sind eigentlich die Ressourcen oder die Wertschöpfungsketten nicht so lang. Ja, und dann irgendwie dachte ich, wenn ich es mache, dann doch gleich richtig, also gleich mit Mehrwegsystem und möglichst auch eine Firmenstruktur, die halt irgendwie die Leute mit einbezieht und nicht irgendwie kapitalistische Werte schafft. Ja, und das ist das, was draus geworden ist.
Hafelmi ist genossenschaftlich organisiert. Bisher gibt es 45 Genossen und Genossinnen. Davon rund 10 kleinere Unternehmen, wie zum Beispiel die Regionalwert AG. Zukünftig wollen Günther und Fissinger das Unternehmen auch nach Gemeinwohlrichtlinien bilanzieren, bei denen ein Unternehmen nicht anhand von ökonomischen, sondern ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten bewertet wird.
Wir wollten uns ursprünglich ja Hafelmilch nennen. Das konnten wir allerdings nicht, weil Milch ja ein Begriff ist, der durch die EU geschützt ist. Den darf man halt nur verwenden für Flüssigkeiten, die aus Tieräutern kommen.
Laut EU-Verordnungsnummer 1308/2013 dürfen rein pflanzliche Produkte nur als Drinks vermarktet werden. Nun werden die drei letzten fehlenden Buchstaben in Hafelmi durch Asterisken, drei kleine Sternchen, ersetzt. Es erscheint paradox. Der Drink wirbt damit, keine Milch zu sein, will aber nicht nur so heißen, sondern sie langfristig sogar überflüssig machen.
Wir haben ja ein Produkt, was wesentlich nachhaltiger ist als Kuhmilch beispielsweise. Also vom Ressourceneinsatz, der ist ja nur ein Bruchteil von dem, was man braucht, um eben Kuhmilch herzustellen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir uns 2050 das überhaupt nicht mehr leisten können, in dem Maßstab Tierprodukte zu konsumieren wie heutzutage. Insofern glaube ich, werden sich Tierprodukte, vor allem Fleisch, aber auch Milchprodukte, Käse und so weiter, werden sich eher zu einem Luxusartikel entwickeln.
Momentan ist sein Haferdrink der Luxusartikel. Der Liter Biomilch wird beim Discounter aktuell für unter 1 Euro angeboten. Ein Liter Hafelmi kostet im Laden 2,79 Euro plus Pfand. Fast das Dreifache. Ein Grund dafür, sagt Günther, sei die finanzielle Privilegierung der Milch. So erhalten Milchbauern und Bäuerinnen nicht nur jährlich flächenabhängige Subventionen aus dem üppigen EU-Agrarhaushalt. In Deutschland gilt für Milch zudem der ermäßigte Steuersatz von 7%. Und würden sich dann auch noch der CO2-Fußabdruck und die Landnutzung im Preis widerspiegeln, sagt Günther, dann wäre Kuhmilch deutlich teurer.
Wir müssen halt einfach selber schauen, dass wir irgendwie ein Produkt herstellen, was sich selbst trägt. Und wenn diese ganzen Kosten, die bei der Kuhmilchproduktion eben entstehen, wenn die wirklich der Verbraucher, die Verbraucherin tragen würde, dann würden wir da auch bei 3-4 Euro pro Liter liegen. Ne? Und dann hätten wir eben auch ein wirklich konkurrenzfähiges Produkt.
Trotz des hohen Preises werden die Milchalternativen immer beliebter. In den Supermarktregalen steht schon längst nicht mehr nur Hafer-, Soja- oder Mandelmilch, sondern auch Hasel- oder Erdnussmilch, Milch aus Kokos, Dinkel, Buchweizen, Quinoa oder Lupinen. Zwischen Juli 2019 und Juni 2020 hat der Konsum von pflanzlichen Ersatzgetränken laut Christian Däumler vom Marktforschungsinstitut GfK um 40% zugenommen. Und jeder dritte Haushalt habe mittlerweile zumindest einmal pflanzliche Milchalternativen gekauft. Tendenz steigend.
Alles Konzepte, die dem Zeitgeist entsprechen. Also ne, man muss jetzt nicht irgendwie große Flächen unter Umständen roden und man muss das nicht um die halbe Welt dann eben schippern, sondern das kann theoretisch eben auch regional alles angebaut werden. Und viel mehr Menschen beschäftigen sich mit der persönlichen Ernährung. Und dann kommt eben auch die Milch in Verruf, wurde ja auch nachgesagt, ist krebsbildend und. Und da sehen wir auch mit ein Grund, dass eben diese Konzepte auch stärker eben nachgefragt werden.
Zwar liege deren Marktanteil im Segment der Trinkmilch noch bei unter 5%, doch die Nische wächst und erreiche laut Däumler längst nicht mehr nur die rund 1,3 Millionen vegan lebenden Menschen in Deutschland. Parallel zu dieser Entwicklung hat der Pro-Kopf-Konsum von Kuhmilch 2019 im Vergleich zum Vorjahr um fast 4% abgenommen. Und lag er Mitte der 90er noch bei über 60 Kilogramm, ist er nun erstmals auf unter 50 Kilogramm gesunken. Ein historisches Tief. Einziger Hoffnungsschimmer? Die Nachfrage nach Biomilch wächst stetig. Trotzdem treibt die Beliebtheit der pflanzlichen Konkurrenz dem gesamten System Milch Sorgenfalten auf die Stirn, denn ihr Aufstieg könnte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, sowohl für die Molkereien als auch für die Milchbauern und Bäuerinnen und am Ende sogar für die gesamte Landwirtschaft.
Angst haben wir nicht, wir haben Respekt davor.
Eckhard Häuser ist Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes MIV, dem Interessensvertreter von etwa 80 Unternehmen der deutschen Milchindustrie, der größten Branche der deutschen Ernährungsindustrie, darunter viele Großmolkereien. In seinem Büro in Berlin-Mitte gibt er sich angesichts der neuen Konkurrenz gelassen.
Wir verkaufen derzeit 17 Mal so viel wie die pflanzlichen Alternativen, also wir sind dann noch gut geschützt. Aber die Welt verändert sich natürlich, ne? Das sind Gamechanger, diese Produkte.
Häuser hat gleich mehrere Dokumente und Zahlen vorbereitet, mit denen er die Dominanz der Kuhmilch untermauern will. So sei die Nachfrage von Trinkmilch zwar demografisch bedingt seit Jahren rückläufig, da ältere Menschen weniger Milch trinken, Milchprodukte wie Käse oder Butter verzeichneten dafür seit 2017 jährliche Wachstumsraten. Und trotzdem gesteht der Milchlobbyist ein:
Jeder Liter von Pflanzendrinks, der in den Tetrapacks abgefüllt wird, wird nicht abgefüllt mit Kuhmilch. Dieser Liter fehlt uns, ganz klar. Wir sind aber selber mit im Geschäft. Die Maschinen, die Kuhmilch abfüllen, können genauso gut die Haferdrinks abfüllen. Das machen wir auch. Die großen Handelsanteile auch bei diesen Pflanzendrinks laufen bei den Discountern. Und dort sind wir eben vertreten. Wir sind ein Abfüller dieser No-Name-Produkte aus dem Sojabereich, Mandelbereich etc. Die Technik können wir.
Die großen Molkereien haben ihr Portfolio also längst erweitert und bieten die Produkte an, die ihren wichtigsten Rohstoff, die Milch, ersetzen könnten. Doch Häuser ist zuversichtlich.
Milch ist ein Welthandelsprodukt, mindestens ein Europahandelsprodukt. Über 50% der deutschen Milcherzeugnisse werden im Ausland verkauft und da verdienen wir dann auch unser Geld für die Landwirte.
Zum Beispiel in China, nach dem europäischen Ausland der zweitwichtigste Absatzmarkt für die deutsche Milchindustrie. Dort werde der Hunger auf Milchpulver und Milcherzeugnisse wie Käse gerade erst richtig geweckt. Insgesamt hat die Milchindustrie in Deutschland 2019 rund 28 Milliarden Euro verdient, deutlich mehr als in den 3 Jahren zuvor. Nur bei den mehr als 61.000 deutschen Milchbauern und Bäuerinnen, deren 4 Millionen Milchkühe jährlich 33 Millionen Tonnen Rohmilch produzieren, kommt davon viel zu wenig an. Ein bekanntes Problem. Um kostendeckend wirtschaften zu können, wäre für konventionelle Milch ein Literpreis von etwa 43 Cent nötig. Derzeit sind es teilweise je nach Region und Molkerei nicht mal 30 Cent. Die Konsequenz? Pro Jahr hören etwa 5-6% der deutschen Milchviehbetriebe auf. Alle 10 Jahre die Hälfte. Auf der anderen Seite werden die verbleibenden Betriebe immer größer, in der Hoffnung, so auf ihre Kosten zu kommen. Ein Teufelskreis, sagt Hans Foldenauer am Telefon. Er ist selbst konventioneller Milchbauer und zugleich Sprecher des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter, BDM, der nach eigenen Angaben rund ein Drittel der deutschen MilcherzeugerInnen repräsentiert. Der Rest wird vom Deutschen Bauernverband vertreten, von dem sich der industriekritische BDM vor Jahren abgekoppelt hat.
Da sind wir auch bei der Frage, wie kann oder muss Milchproduktion in Zukunft ausschauen? Bisher sind wir ja getrimmt worden, möglichst viel Milch aus einem Tier, aus unserem Betrieb, auch von uns abzuverlangen. Und auch da muss drüber nachgedacht werden.
Schuld an diesem Leistungsdenken sei nicht der Trend hin zu pflanzlichen Milchalternativen,
sondern die seit Jahrzehnten gefahrene Ausrichtung in der Agrarpolitik, die Ernährungsindustrie mit billigen Rohstoffen versorgen zu müssen.
Foldenauer kritisiert das derzeitige Credo, das da laute: Je mehr Milch am Markt ist, desto günstiger können Milchindustrie und Handel ihre verarbeiteten Produkte anbieten. Wirkungsvoller für seinen Berufszweig wäre es, die Milchmenge zu reduzieren, damit irgendwann die Preise wieder steigen würden und mehr bei den Erzeugenden ankomme.
Nur, wir können natürlich aus diesem EU-Agrarsystem, das nach wie vor ausgerichtet ist auf Intensivierung, nicht in größerem Maße ausbrechen. Wir haben einen Betrieb, wir haben einen Stall gebaut, Ställe, die Investitionssummen sind riesig. Da kann ich nicht von heute auf morgen sagen, naja, jetzt mache ich einfach viel mehr Hafer, liefere dann den Rohstoff für die Hafermilchproduktion, weil die Konzerne, die die Hafermilch herstellen, auch dort bedacht sind, wie bei der Milch, ihren Hafer, ihren Rohstoff möglichst billig zu bekommen.
Tatsächlich wimmeln sich auf dem Markt der pflanzlichen Milchalternativen nicht nur regionale, genossenschaftliche Projekte, sondern schon längst auch multinationale Konzerne. Denn der internationale Umsatz mit pflanzlichen Milchalternativen aus Hafer, Soja oder Reis ist lukrativ und hat sich seit der Jahrtausendwende verdreifacht. Vor allem, da Rohstoffe wie Hafer am Weltmarkt pro Liter nur 6 Cent kosten und im Endprodukt nach Wasser nur die zweitwichtigste Zutat sind. Bei Verkaufspreisen im Einzelhandel von teilweise mehr als 2 Euro kommt vielen Konzernen das positive Image ihrer Produkte nicht ganz ungelegen. Vor diesem Hintergrund treibe ihm der Trend zu pflanzlichen Milchalternativen durchaus Sorgenfalten auf die Stirn, sagt Hans Foldenauer.
Wobei es natürlich eine unserer Aufgaben auch als Verbandes zu kommunizieren, welche Vorteile wir von Milchprodukten, Milch überhaupt sehen gegenüber pflanzlichen Alternativen.
Zum Beispiel, dass Milch ein gesundes Naturprodukt sei, dass es den Menschen mit Energie in Form von Zucker, eiweißreichem Fett sowie zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen versorge. Andererseits gibt es immer mehr Studien, die der Milch ihren Nimbus als uneingeschränkt gesundes Nahrungsmittel versagen, auch wenn ernährungswissenschaftlich zumindest umstritten ist, ob die teils hochverarbeiteten Milchersatzprodukte, denen Kalzium und Vitamine oft zugesetzt werden, zwangsläufig gesünder sind. Noch sieht Hans Foldenauer die Geschäftsgrundlage der Milchbauern und Bäuerinnen nicht gefährdet. Doch die Voraussetzung sei, dass reagiert werde.
Wenn eben weniger Milch nachgefragt wird, weil der Trend im Moment hin zu pflanzlichen Ersatzprodukten geht, dann heißt es für uns einfach, sind wir gehalten, etwas weniger zu produzieren. Das ist natürlich im Widerspruch zu dem, was die Molkereiwirtschaft will. Und im gleichen Atemzug stellen sie einen Teil ihrer Produktion auf pflanzliche Produkte um. Das heißt aber im Klartext, dass die Wertschöpfung für unsere Milch eher zurückgeht, weil wir noch mehr Übermengen produzieren.
Keine guten Aussichten für Foldenauers Branche, die zugleich damit zu kämpfen hat, dass die intensive Tierhaltung in Fleisch- und Milchwirtschaft immer mehr in Verruf gerät. Seit einigen Jahren schon sehen sich Milchbäuerinnen und Bauern Vorwürfen ausgesetzt, sie seien Klimasünder und Tierquäler, während längst nicht mehr nur Umweltschützer eine Welt ohne Kuhmilch herbeisehen. Laut verschiedener Studien lassen sich pflanzliche Milchalternativen sehr viel klimaschonender herstellen als Kuhmilch. Im Vergleich zu konventioneller Kuhmilchproduktion ist der CO2-Ausstoß bei Hafermilch und Co. rund ein Drittel geringer. Ganz pauschalisieren lässt sich das nicht.
Also die Frage, ob alternative Produkte zur Milch oder Kuhmilch, ist eigentlich keine Frage von entweder oder, sondern es kann sehr wohl beides geben.
Sagt Johannes Isselstein, Agrarforscher und Leiter der Abteilung Graslandwissenschaft an der Universität Göttingen. Hafer, dessen Anbaufläche in Deutschland zuletzt um 30% auf rund 160.000 Hektar gewachsen ist, bereichere zum Beispiel die ackerbaulichen Fruchtfolgen. Die Kuhmilchproduktion wiederum übernehme für Grünland, das laut EU-Recht nicht mehr in Acker umgewandelt werden darf, wichtige Ökosystemleistungen.
Gewässerschutz, Kohlenstoffbindung im Boden als Maßnahme gegen den Klimawandel, Erhaltung der Vielfalt. All diese Funktionen werden in hohem Maße durch die Milcherzeugung auch gewährleistet, indem nämlich die Tiere das Gras fressen.
Voraussetzung für ein Nebeneinander sei jedoch, dass die Intensität der gesamten Milcherzeugung abnehme und mehr ErzeugerInnen auf die derzeit beliebten und nachhaltigeren Produkte wie Bio-, Weide- oder Heumilch umsteigen. Nur so ließe sich auch die Menge der klimaschädlichen Gase Methan und Stickstoff, die bei der Wiederkäuerhaltung unvermeidlich entstehen, langfristig reduzieren. Alternativ schlägt der Göttinger Agrarforscher Isselstein vor.
Wir haben natürlich auch viele Betriebe, die sogenannte Gemischtbetriebe sind. Die haben Ackerflächen und sie haben Grünlandflächen. Und solche Betriebe könnten dann sagen, ich werde jetzt meine Kuhmilch stärker vom Grünland produzieren und baue auf der Ackerfläche, auf die ich zuvor Mais angebaut habe, um meine Kühe damit zu füttern, baue ich zum Beispiel auch Hafer an und mache einen weiteren Produktionszweig auf, nämlich pflanzenbasierte Ersatzprodukte für die Milch. Also das wäre durchaus vorstellbar.
Dass ein solcher Produktionszweig sogar isoliert von der Milchwirtschaft lohnenswert sein kann, zeigt die Kooperation, die der Biobauer Carlo Horn mit dem Berliner Hafermilch-Startup Kornwerk eingegangen ist. Ein Projekt von 3 jungen Gründerinnen. Für sie baut Horn 40 Kilometer östlich von Berlin auf 10 seiner insgesamt 77 Hektar neben klassischen auch alte, vom Aussterben bedrohte Hafersorten an.
Das ist jetzt eine der Hafersorten, das ist jetzt hier die Sorte Max, also ein ganz klassischer Hafer. Das ist jetzt ein Gelbhafer, dann haben wir noch einen Weißhafer und dann haben wir noch einen Fahnenhafer, also eigentlich das, wo wir sozusagen hinwollen.
Das Konzept von Kornwerk ähnelt dem von Havelmi. Regional, biologisch und in Mehrwegglasflaschen. Mit einem Unterschied. Kornwerk produziert nicht selbst, bezieht seinen Rohstoff jedoch direkt von Landwirt Carlo Horn, dessen Familie den Hof seit 20 Jahren ökologisch bewirtschaftet. Ursprünglich mit Rinderzucht, heute mit Pferden und hochwertigen Futtergräsern und nun eben auch Hafer.
Der Landwirt wird momentan forciert, der infolge sehr großer Flächenausstattung sehr kostengünstig produzieren kann und große, homogene, einheitliche Partien auf den Markt liefert. Betriebe mit dieser Faktorausstattung definieren dann den Marktpreis für das Produkt. Und genau dieser Problematik nimmt sich Kornwerk an, indem sie sagen, nein, wir kaufen nicht unseren Hafer auf dem Weltmarkt dort, wo er am billigsten ist, sondern wir wollen einen Erzeuger, der in unmittelbarer Fahrradreichweite zum Konsumenten steht.
Kleine Landwirtschaftsbetriebe wie seiner würden von Kornwerk über die Preispolitik bevorzugt. Das Motto, je kleiner und artenreicher der Betrieb, desto höher der Preis für 100 Kilogramm Hafer. Der Preis für die gesamte Abnahmemenge des Hafers wird in Raten über das Jahr ausgezahlt. Das, sagt Horn, biete ihm schon vor der Aussaat Planungssicherheit.
Und insofern ist das eine solidarische Haftungsgemeinschaft, wie ich das nenne, wo der Landwirt nicht mit allen seinen Kummer, Sorgen und Nöten alleingelassen wird, sondern der Verarbeiter an seiner Seite wohlwollend ihn begleitet. Und das ist ein Weg, wie ich ihn beispielgebend für die gesamte Landwirtschaft sehe.
Das war der Hintergrund. Hafer im Kaffee. Wie pflanzliche Ersatzgetränke das System Milch verändern. Eine Sendung von Matthias von Lieben, Redaktion Simonetta Dibban.